ARD.
HR Info Kultur
mit Rainer Dachselt. Wenn einer, der zu Recht, aber sicher auch mit einem Anflug feiner Ironie und möglicherweise einem Hauch von Geringschätzung von aller Welt Großschriftsteller genannt wird, ein Jubiläum begeht, so stehen nicht nur die Gratulanten Schlange, nicht nur die dankbaren Empfänger einer literarischen Gabe, die über den Ausdruck eben dieses Dankes hinaus kein Urteil, keine Spekulation oder weitergehende Betrachtung des Jubilars zu äußern sich bemüßigt fühlen, sondern man liest und hört vor allem jene Berufenen, die so heißen, weil es ihr Brotberuf ist, sich zu allem weitergehend spekulativ oder urteilend zu äußern und naturgemäß umso ausführlicher, wenn das Jubiläum eines Großschriftstellers ansteht, von dem sie vielleicht nicht mehr wissen oder zu wissen glauben, als dass er gewundene, vielarmige und in der Summe enorm lange Sätze geschrieben hat. Ja, ich weiß, das hätte ich auch kürzer sagen können. Wenn Thomas Mann Geburtstag hat, äußern sich am lautesten die Journalisten, auch wenn sie nicht mehr drauf haben als das Klischee von den langen Sätzen. Aber das wäre eben doch nicht das Gleiche. Eine Welt liegt dazwischen. Eine Welt, in der weit weniger zählt, was gesagt wird, als wie es gesagt wird. Eine Welt, in der Sprache nicht nur Kommunikation ist, sondern vor allem Komposition. Die Welt von Thomas Mann, der übrigens nicht nur in seinen Romanen kunstvolle Sätze gebaut hat.
Der Junge, von der Natur sehr freundlich ausgestattet, sehr hübsch, sehr gewinnend, ist eine Art von Künstlernatur. Ein Träumer, Phantast und bürgerlicher Nichtsnutz, der das Illusionäre von Welt und Leben tief empfindet und von Anfang an darauf aus ist, sich selbst zur Illusion, zu einem Lebensreiz zu machen.
So beschreibt Thomas Mann eine seiner bekanntesten Figuren, den charmanten Hochstapler Felix Krull. Und wie meistens in seinen Figuren auch sich selber, den Künstler, den Nichtsnutz, der aus einer zutiefst bürgerlichen, sogar großbürgerlichen Welt stammt. Einer Familie von Händlern in der Hansestadt Lübeck.
Bei einem Spaziergang durch die Lübecker Innenstadt fallen nicht nur die kleinen Gassen und schönen hanseatischen Backsteinhäuser auf, sondern beim genauen Hinsehen auch immer wieder Anspielungen auf Thomas Mann. Auch die Lübeckerinnen und Lübecker können mit dem Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger was anfangen.
Ein Wahrzeichen, ja, also ein Aushängeschild.
Für mich ist es ein ganz wichtiger deutscher Autor. Buddenbrookhaus natürlich. Und schwierig mit der Finanzierung, das ist natürlich alles sehr traurig, aber ich hoffe, dass es klappt.
Große Bedeutung, glaube ich schon. Ich war auf seiner Schule und ich weiß, dass er die, glaube ich, nicht besonders gemocht hat. Ansonsten ist er natürlich irgendwie allgegenwärtig.
Allgegenwärtig ist er vor allem in der Mengstraße. Da steht das Buddenbrookhaus, eines der bekanntesten Museen in der Hansestadt. Davon schwärmt auch eine Touristin.
Das Buch, toll. Alles, ich weiß es nicht, das ist so lange her, aber das ist mir so im Kopf geblieben, dass ich eigentlich aus diesem Grund hierher gekommen bin. Es ist schade, dass ich da nicht rein darf.
Karin Heuer merkt die Enttäuschung der Gäste. Sie bekommt häufig Mails, in denen die Leute danach fragen, wann das Buddenbrookhaus wieder öffnet. Das ist allerdings erst 2029.
Für die Gäste, die nach Lübeck kommen und die jetzt häufig vor unserem geschlossenen Haus stehen, da merkt man, was Thomas Mann für eine Bedeutung für Lübeck hat. Also Thomas Mann ist ein Anlass, nach Lübeck zu reisen.
Das stimmt. Wer genau hinsieht, entdeckt in Lübeck viele Verbindungen zu Thomas Mann. Der Spaziergang durch die Stadt kann zum Beispiel mit der App auf den Spuren der Buddenbrooks fortgeführt werden. Darüber hinaus gibt es auch einen literarischen Spaziergang zu Thomas Mann. Da geht es unter anderem zum Lübecker Rathaus, in dem der Vater von Thomas Mann Finanzsenator gewesen ist, der zweitmächtigste Mann der Stadt. Und gegenüber vom Rathaus befindet sich das Geschäft Niederegger. Auch dort wird an Thomas Mann erinnert, schmunzelt Museumsleiterin Karin Heuer.
Man kann Thomas Mann in Marzipangestalt bewundern. Es gibt auch die Buddenbrooks Volksausgabe aus Marzipan, die Buddenbrooks Fassade in Marzipan. Man sieht Thomas Mann, glaube ich, an sehr vielen Orten, wo es einen überrascht. Es gibt zum Beispiel auch eine Buddenbrooks Apotheke, auch da sieht man Thomas Mann.
Aber nicht nur da. Ein weiterer Thomas Mann-Ort ist Karin Heuers Lieblingsplatz.
Das Katharineum, also das alte, ehrwürdige Gymnasium, auf das Heinrich und Thomas Mann gegangen sind. Es ist jetzt kein Geheimnis, dass Thomas Mann die Schule gehasst hat. Er war ein unglaublich schlechter Schüler, er ist dreimal sitzen geblieben. als er die Schule verließ, auch ohne Abitur, dazu langte es nie, war er, wie er selber gesagt hat, so alt wie der Westerwald. Und sich diese Schule anzugucken, hat schon etwas, denn das ist natürlich auch die literarische Schule, auf die Hanno Buddenbrook gegangen ist, der sich da genauso gequält hat wie der echte Thomas Mann.
Vom Katharineum geht es weiter durch eine Seitenstraße runter Richtung Trave. Auf dem Weg dorthin liegt das Theater, ein wichtiger Ort im Leben Thomas Manns. Hier sei er das erste Mal mit Richard Wagner und Lohengrin konfrontiert worden, erklärt Karin Heuer.
Thomas Mann hat seine Lübecker Herkunft so entscheidend geprägt. Durch sein ganzes Leben, durch sein ganzes literarisches Schaffen. Von dem großen Debütroman Buddenbrooks bis hin zu dem Spätwerk bis zum Dr. Faustus. Bei Thomas Mann ist ja auch das Wundersame, dass er kurz vor seinem Tode noch die Lübecker Ehrenbürgerwürde angetragen bekommt.
Thomas Mann ist aus Lübeck einfach nicht wegzudenken. Das Buddenbrookhaus soll 2029 fertiggestellt werden. Bis dahin brauchen die Besucherinnen und Besucher noch Geduld. So lange kann Thomas Mann am Markt im Museumsshop bewundert werden oder ab dem 6. Juni im St. Annen-Museum. Dort wird, passend zu seinem 150. Geburtstag, die neue Ausstellung »Meine Zeit, Thomas Mann und die Demokratie« gezeigt.
Linda Ebner war auf den Spuren Thomas Manns in Lübeck. Dichter, die Touristenattraktionen sind und auch bei denen bekannt, die womöglich nie eine Zeile von ihnen gelesen haben, die nennt man Nationaldichter. Thomas Mann mag durch den Umfang seines Werks und die langen Sätze erstmal Distanz schaffen, aber die Deutschen fühlen sich ihm oft ganz nah. Mit ihm buchstabieren jetzt schon mehrere Generationen, was sie gerade bewegt. Die gleichgeschlechtliche Liebe, die deutsche Geschichte, Hochstapelei, Krankheit, Musik und ja, sogar Joghurt.
Wiederabschaffung des Joghurts,
notiert Thomas Mann am 5. Juni 1954. Was das genau bedeutet, ist nicht geklärt. Aber das Motiv taucht schon auf einer Postkarte aus dem Jahr 1909 an den Bruder Heinrich Mann auf.
Ich vergaß zu schreiben, dass ich jetzt immer Joghurt trinke und es dir, wenn du es noch nicht probiert hast, sehr empfehlen kann. Er ist wohlschmeckend und leicht abführend.
Wo Thomas Mann herbeizitiert wird, geht es allerdings meistens um bedeutendere Themen. Wie die Demokratie, die der Dichter im Zweiten Weltkrieg über die BBC-Auslandssender gegen Hitler hochgehalten hat.
Deutsche Hörer, es ist die Stimme eines Freundes, eine deutsche Stimme, die Stimme eines Deutschland, das der Welt ein anderes Gesicht zeigte und wieder zeigen wird als die scheußliche Medusenmaske, die der Hitlerismus ihm aufgeträgt hat.
Die späteren Deutschen erkennen sich darin wohl besonders gerne wieder, weil sie wie Thomas Mann sich erst einmal zur Demokratie bekehren mussten. Noch im Ersten Weltkrieg hatte er sich für eine autoritäre Obrigkeit und gegen den demokratischen Bruder Heinrich ausgesprochen. Aber am Ende wird alles gut. Wir leiden mit, denn der Autor lässt uns ausführlich an seinen inneren Kämpfen und denen seiner Figuren teilhaben. Nicht immer gibt es ein Happy End wie in der Politik. Am wenigsten, wo es um die Liebe geht. Thomas Mann liebte Männer, konnte und wollte das aber zu Lebzeiten nicht offen sagen oder gar ausleben. Umso deutlicher spricht sein Werk davon. Und dieses offene Geheimnis beschäftigt viele Interpreten, auch meinen Gast.
Ja, mein Name ist Oliver Fischer, ich bin freier Journalist in Hamburg und habe vor einigen Monaten ein Sachbuch veröffentlicht über die Freundschaft von Thomas Mann und Paul Ehrenberg. Thomas Mann ist ein Thema, was mich seit vielen Jahren, sogar Jahrzehnten begleitet. Ich habe in der Schule schon seine Werke gelesen, habe mein halbes Studium damit bestritten und irgendwann bin ich in die Thomas-Mann-Gesellschaft eingetreten und habe seitdem einen wirklich großen Kreis an Menschen, mit denen ich mich über meinen Lieblingsschriftsteller austauschen kann.
Ihr Buch hat den schönen Titel »Man kann die Liebe nicht stärker erleben«. Das ist ein Zitat von Thomas Mann und es bezieht sich auf die Begegnung mit Paul Ehrenberg. Was hat er da erlebt?
Ja, Thomas Mann hat Ende 1899 diesen jungen Mann Paul Ehrenberg kennengelernt. Man wusste bislang auch sehr wenig über ihn. Paul Ehrenberg war ein Tiermaler, es war ein ganz besonderes Genre in dieser Zeit. Und Thomas Mann hat sich schnell zu ihm hingezogen gefühlt. Es war, wie man so sagen kann, genau sein Typ mit blonden Haaren, blauen Augen, etwas aufgeworfenen Lippen. Und in dieser Liebe hat er sich verstrickt, kann man sagen. Er ist mit Paul zeitweise sehr glücklich gewesen, aber auch sehr unglücklich, weil Paul seine Gefühle nicht erwidern konnte oder zumindest zu größtem Teil nicht erwidern konnte. Dennoch hat diese Freundschaft über viele Jahre gedauert und war eine der wichtigsten Freundschaften seines Lebens.
Wenn ich das höre als Gelegenheitsleser, denke ich sofort an Tonio Kröger, an Hans Hansen, den blonden Hans, der auf der einen Seite in der gleichen Klasse ist, aber völlig unerreichbar emotional.
Ja, das ist so ein Schema bei Thomas Mann, dass er immer die liebt, die anders sind als er. Und wir wissen vielleicht alle aus unserem Leben, dass das meistens keine so ganz gute Konstellation ist. Also Thomas Mann hat dann diese jungen Männer quasi abgöttisch geliebt, aber zumeist nur in Fantasien. Und er konnte ihnen dadurch auch nie wirklich mitteilen, worum es ihm geht. Er hat zum Beispiel einem früheren Geliebten, Armin Martens, einmal ein Gedicht geschickt, wo es drin steht: Was hat der bleiche Tod dir angetan? Aber mit diesem merkwürdigen Titel konnte der Armin Martens überhaupt nichts anfangen und hat ihm das Gedicht zurückgeschickt, was natürlich eine schwere Demütigung für den jungen Schriftsteller war.
Ja, das ist natürlich bitter. Und dazu kam ja, dass Homosexualität unter so gut wie gar keinen Umständen offen damals auszuleben war. Und gerade nicht für jemanden wie Thomas Mann mit diesem bürgerlichen Hintergrund und den wahrscheinlich im Wesentlichen auch noch bürgerlichen Wertevorstellungen. Aber Paul Ehrenberg ist trotzdem im ganzen Leben von Thomas Mann und vor allem im Schreiben eine ganz wichtige Figur geworden. Ich nehme an, deswegen haben Sie sich ja auch den ausgesucht und nicht einen von den anderen, die Thomas Mann vielleicht auch angeschwärmt hat.
Ja, was Paul Ehrenberg auszeichnet, ist ja, dass er wirklich einen Alltag mit Thomas Mann geteilt hat, dass er viele Jahre mit ihm befreundet war, dass er ein stetiger Begleiter auf seinem Weg war bis zur Hochzeit mit Katja Pringsheim. Und das zeichnet ihn aus, weil diese anderen Jungen, der Armin Martens, der Wilri Timpe, der Franz Westermeier, der Klaus Häuser, das waren alles mehr oder weniger Fantasiegestalten, in die er sich verliebt hat. Er hat da nie den realen Menschen erreicht. Und das war mit Paul anders. Mit Paul konnte er auch streiten.
Und Paul ist offenbar in ganz verschiedener Gestalten ins Werk auch noch mit eingegangen. Also den Hans Hansen aus Tonio Kröger haben wir gerade erwähnt. Aber es gibt noch viele andere Parallelen, Korrespondenzen, die Sie da auch in dem Buch offenlegen.
Ja, es sind ganz unterschiedliche Korrespondenzen. Zum Beispiel gibt es in Die Hungernden, ist eine kleine Novelle von Thomas Mann, nicht sehr bekannt. Da nennt er das alter Ego Pauls den kleinen Maler, was natürlich sehr abwertend ist. In anderen Werken, zum Beispiel im Josef und seine Brüder dagegen, wird quasi Paul Ehrenberg gefeiert. Es gibt da so einen Satz oder zwei Sätze, die sehr schön sind, wie ich finde, wenn ich die vorlesen darf. Da heißt es: Mit 17, das ist wahr, kann einer schöner sein als Weib und Mann, schön wie Weib und Mann, schön von beiden Seiten her und auf alle Weise hübsch und schön, dass es zum Gaffen und sich vergaffen ist für Weib und Mann. Also das ist ein Gedicht auf Paul Ehrenberg alias Josef.
Das ist sehr schön, das Gedicht erstens. Beschreibt so schön diesen Doppelcharakter der Liebe, die sie bei Thomas Mann ja oft hat. Das Problem, Homosexualität offen zu leben, ist das eine. Das andere ist ja, dass er aber auch immer so eine, er hat es immer ein bisschen in der Schwebe gehalten. Man kann sagen, er hat vielleicht aus Tarnung auch Geschichten zwischen Mann und Frau geschrieben. Aber dieses Beide können sich vergaffen. Das scheint mir ja bei ihm eine große Rolle zu spielen, wenn er über die Liebe schreibt.
Ja, man kann darüber streiten, ob das jetzt quasi taktisch ist, dass Frauen immer wieder vorkommen müssen, damit die Welt nicht bemerkt, dass er eigentlich auf Männer steht. Ich denke, dass in ganz vielen dieser Frauengestalten, die Thomas Mann zeichnet, Thomas Mann sich selbst porträtiert hat, zum Beispiel einer Gestalt wie dieser Madame Ouplet in Felix Krull, den man vielleicht kennt. Das ist die Frau eines Toilettenschüsselfabrikanten, die ihre unglückliche Liebe dadurch kompensieren möchte, dass sie mit jungen Männern schläft. Und das ist dann wieder jemand wie Paul Ehrenberg. Also das haben wir in Thomas Manns Werken immer wieder, dass wir kaschierte Frauen haben, die eigentlich Männer sind.
Das heißt, dass die Homosexualität eine ungeheure Rolle spielt im Werk und nur ganz selten offen benannt wird.
Ja, sie wird ganz selten offen benannt. Es gibt dann immer so ein Codewort, das heißt Erschütterung. Erschütterung heißt immer, etwas gerät im Wanken in sein mühsam zusammengehaltenes Ich. Er ist angefasst, er ist vielleicht wieder verliebt. Und deswegen ist Erschütterung ein ganz wichtiges Signalwort, was man immer wieder in seinen Texten findet. Das zieht sich von den frühen Texten der 1900er Jahre bis Anfang der 50er Jahre.
Es gibt bei Thomas Mann ja auch von Anfang an so eine Dichotomie, das stehen immer nebeneinander das bürgerliche, geordnete Leben mit seinen bürgerlichen Grundsätzen und auf der anderen Seite eben der Abgrund. Das Dionysische hat er vielleicht am Anfang mit Nietzsche gesagt, die Leidenschaft, das, was einen anzieht und gleichzeitig zerstört, wie den Gustav Aschenbach im Tod in Venedig.
Das ist ganz sicher ein Punkt bei ihm, wobei ich denke, dass der in der zweiten Hälfte seines Lebens weniger bedeutsam war. Aber zumindest für die ersten 40 Jahre stimmt es sicherlich, dass er immer wieder Angst davor hatte, in diese ja dionysische Welt, in der man zerrissen werden kann, in der man, aus der man nicht mehr herausfindet, dass er sich darin verliert und damit eben auch seine ganze Kontenance und seine bürgerliche Fassade verliert.
Thomas Mann ist ja bekannt geworden für seine ausladende, durchkomponierte Sprache, die ja in gewisser Weise auch was Rauschhaftes hat. Ja, wenn man sich da nicht abschrecken lässt davon, dass die Sätze etwas länger sind als anderswo, dann ist das ja etwas, worüber man richtig versinken kann als Leser. Also mir ist es jedenfalls so gegangen.
Ich finde das einen sehr interessanten Punkt. Überhaupt sollten wir uns öfter über die Sprache von Thomas Mann auch unterhalten als über andere Fragen. Ich habe ein kleines weiteres Gedicht von ihm, und das kann ich vielleicht auch noch mal kurz vorlesen. Das hat er geschrieben, als die Freundschaft mit Paul Ehrenberg auf ihrem Höhepunkt war. Und da schreibt er: Dies sind die Tage des lebendigen Fühlens. Du hast mein Leben reich gemacht. Es blüht. Horch, Musik an meinem Ohr. Weht wonnevoll ein Schauer hin von Klang. Ich danke dir, mein Heil, mein Glück, mein Stern. Also so kann Thomas Mann auch schreiben. Es ist ekstatisch, es ist gleichzeitig auch ein bisschen kitschig. Aber ich finde es sehr interessant, auch weil er es sein ganzes Leben lang nicht öffentlich gemacht hat. Also das ist erst im Nachlass in den Notizbüchern gefunden worden und bezieht sich ganz sicher auf Paul Ehrenberg.
Ich finde das ja auch deswegen faszinierend, weil sicher viele, die Thomas Mann lesen, sich genau eben von diesem Aspekt seiner Sprache auch sehr angesprochen fühlen. Ich meine, es ist viel die Rede von seiner Ironie, klar, das kennt man natürlich auch, immer diese leicht suffisante Art, aber eben diese poetische Qualität der Sprache, davon ist gar nicht so oft die Rede. Ne?
Ich sehe in seiner Sprache vor allen Dingen aber auch ganz viel Humor. Also es gibt zum Beispiel in dieser Novelle Die Betrogene einen Offizier, von dem es heißt, dessen gelegentliche Abweichung von der Richtschnur ehelicher Treue nichts anderes als ein Ausdruck seiner überschüssigen Rüstigkeit war. Also ich finde, das sind ganz schöne Sprache, um einen Ehebruch zu kaschieren. Ne?
Herr Fischer, es ist eine Geburtstagssendung. Wenn Ihnen noch was wichtig ist, ist etwas, was über Thomas Mann vielleicht noch gesagt werden muss, dann können Sie das jetzt gerne noch dazufügen.
Also ich finde bei Thomas Mann besonders die Ambivalenz wichtig. Also er kann halt die eine Position vertreten und die andere. Das kann man in Werken wie den Betrachtung eines Unpolitischen entnehmen oder anderen politischen Schriften. Und das, finde ich, ist seine Größe, dass er die Standpunkte wechseln kann, ohne dabei beliebig zu sein.
Vielen Dank, Oliver Fischer. Sein Buch über die Freundschaft von Thomas Mann und Paul Ehrenberg heißt »Man kann die Liebe nicht stärker erleben« und ist im Rowohlt Verlag erschienen. Wenn ich hier vorhin Thomas Mann einen Nationaldichter genannt habe, erweckt das vielleicht einen falschen Eindruck, dass hier ein Deutscher ausschließlich zu den Deutschen spricht. Nein, Thomas Mann gehört rund um die Welt zu den bekanntesten deutschsprachigen Autoren. Beim Symposium zum Geburtstag in Lübeck an diesem Wochenende ist ein Thema Thomas Mann auf allen Kontinenten. Und es diskutieren Gäste aus Kenia, Italien, Brasilien und Japan.
Im großen Thomas-Mann-Jubiläumsjahr ist Yasumasa Oguro kein Weg zu weit, um den seiner Meinung nach größten deutschen Schriftsteller zu feiern. Und so macht der Professor aus Fukuoka auf dem Weg zum Thomas-Mann-Kongress in Lübeck auch in München Station, wo er einst studiert hat und seine Liebe zur Literatur des Nobelpreisträgers entdeckte. Im 6. Semester sei das gewesen, erzählt er.
Lange habe ich überlegt, aber endlich habe ich mein Bier gefunden sozusagen. Das heißt also Zauberwerk. Seitdem lese ich oder forsche ich sehr gerne Thomas Manns Werke.
Wer sich mit Yasumasa Oguro unterhält, der erfährt, dass Thomas Mann seit den späten 1920er Jahren bereits big in Japan ist. Wenngleich der Germanist sofort einräumt.
Thomas Mann erfreut sich großer Beliebtheit, aber die Lektüre ist nicht so einfach für japanische Bürger.
Gerade Schriftsteller habe Thomas Mann stark beeinflusst, so etwa den japanischen Klassiker Yukio Mishima, aber auch einen zeitgenössischen Autor wie Haruki Murakami. Längst gibt es wissenschaftliche Arbeiten darüber, wie sehr Murakamis Roman Naokos Lächeln geprägt ist durch seine Zauberberg-Lektüre.
Die meisten Japaner meinen, Haruki Murakami steht unter dem großen Einfluss von amerikanischer Literatur und teilweise deutscher Literatur, zum Beispiel Kafka. Aber als ich Student war, habe ich zum ersten Mal den deutschen Titel heißt Naokos Lächeln, japanischer Titel Knowledge Ut, habe ich zum ersten Mal gelesen. Dann hatte ich Eindruck, Murakami hat sehr gerne Thomas Manns Zauberwerk gelesen.
In wenigen Tagen erscheint Thomas Manns Novelle Tonio Kröger in Yasumasa Ogurus Neuübersetzung. Es ist tatsächlich bereits die 16. japanische Übersetzung dieser Künstlergeschichte, seit Tonio Kröger erstmals 1927 in der Iwanami Taschenbuchbibliothek erschien, die damals nach dem Muster von Reclams Universalbibliothek gebildet worden war. Und warum jetzt die Notwendigkeit einer Neuübersetzung? Weil die Fassungen in leicht verständlicher Sprache, die in Nippon derzeit kursieren, dem Original einfach nicht gerecht würden, so der Professor.
Das ist kein Thomas Manns Tonio Kröger mehr. Den Eindruck habe ich. Deswegen habe ich so langsam entschieden, Tonio Kröger auf neue ins Japanisch zu übersetzen.
Yasumasa Oguro preist die musikalische Komposition, die Sonatenform der Erzählung. Auch Persönliches verbindet den Mann aus Hokkaido mit dem Text.
Tonio Kröger ist für mich ein Reiseroman. Tonio ist im Norden geboren, gewachsen, dann fährt er nach München, dann weiter nach Süden, nachher fährt er nach Lübeck und Dänemark. Er pendelt zwischen Norden und Süden. Ich bin auch Nordjapaner und ich arbeite jetzt als Professor an der Kyushu-Universität in Süden. Ich mache auch sehr gerne Pendel, also zwischen Norden und Süden. So ist es bei mir.
Yasumasa Ogurus Liebe zu Thomas Mann kann auch die Tatsache nicht trüben, dass der Schriftsteller selbst keinerlei Beziehung zu Japan hatte. Das japanische Dienstbotenpaar Wataru und Koto in der Sieben-Palmen-Villa im Exil in Pacific Palisades mal ausgenommen. Die beiden waren Gärtner und Köchin. Zivilisiert, artig, fleißig, reinlich seien sie, notierte Thomas Mann 1947. Und sie verbeugen sich so hübsch, die flachen Hände auf den Oberschenkeln. Über diese herablassenden Worte sieht der 1964 geborene Yasumasa Oguro höflich hinweg und sagt lieber,
kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat Thomas Mann sich gegen den Atombombe in Hiroshima und Nagasaki ausgesprochen, aber er hatte nicht so große Interesse für Japan, glaube ich, japanische Kultur. Aber im politischen Sinne hat er einmal von Japan geredet.
Knut Körzen war das über Thomas Mann in Japan.
Haufen von Geburtstagsbriefen, noch ungeöffnet, voll tiefer Ehrerbietung und Dankbarkeit. Es ist kurios. Ich glaube kaum, dass seit Goethes alten Tagen an einen Dichter so geschrieben worden ist, dies seltsame Leben. Bald ist es aus und wird nie wieder gelebt werden.
So staunt Thomas Mann an seinem 75. Geburtstag, also vor 75 Jahren, über die vielen Gratulanten. Ins Tagebuch notiert er:
Viel Kuchen und fette Torte.
Und wir staunen noch heute über ein Werk, das es verdient, immer wieder gelesen zu werden. Und über ein ebenso seltsames und reichhaltiges Leben vor dem Hintergrund der großen Krisen der deutschen Geschichte. Da allerdings sollten wir nicht zu sehr staunen, mahnt uns Thomas Mann selber in einer Rede zu seinem 75. Geburtstag im Jahr 1950.
Immer bleibt es gewagt, auf die besondere historische Ergiebigkeit der eigenen Lebensspanne sich etwas zugute zu tun. Denn immer kann es noch bunter kommen. Immer kommt es noch bunter. Wenn es allerhand ist, gleich nach dem deutsch-französischen Kriege und dem Ende des zweiten französischen Kaiserreichs zur Welt gekommen zu sein, die kontinentale Hegemonie Deutschlands unter Bismarck und die Hochblüte des britischen Empires unter Victoria noch miterlebt zu haben, fast in einem damit, schon mit persönlichem Bewusstsein, die intellektuelle Unterminierung der bürgerlichen Lebensnormen überall in Europa, die Katastrophe von 1914 mit dem Eintritt Amerikas in die Weltpolitik und dem Fall des Deutschen Kaiserreichs, die vollständige Veränderung der moralischen Atmosphäre durch die vier Blutjahre des Ersten Weltkrieges, die russische Revolution, das Heraufkommen des Faschismus in Italien und des Nationalsozialismus in Deutschland, den Hitlerschrecken, das Bündnis von Ost und West gegen ihn, den gewonnenen Krieg und den abermals verlorenen Frieden. Wenn, sage ich, dies an äußerer Dramatik recht reichlich ist für ein Menschenleben und quantitativ den Erfahrungen Goethes wohl gleichkommt, so stehe ich doch nicht dafür, dass nicht die Wiegenkinder von heute, wenn eine amok laufende Technik sie überhaupt noch zum Zuge kommen lässt, im Alter mit dem Erlebnis noch ganz anderer Umwälzungen und spektakulöser Weltveränderungen werden renommieren können als einer, der jetzt 75 wird. Ich gönne es Ihnen.
Das war HR Info Kultur. Mein Name ist Rainer Dachselt.